this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Wir legen wieder los mit dem Podcast, haben heute wieder mal eine, ja, wieder mal andere Perspektive des ganzen Themas Wasserball, nämlich die sportliche, nicht die rein sportliche, sondern die medizinische an der Stelle. Begrüßen den Ralf heute als Wiederholungstäter sozusagen hier im Podcast. Hallo Ralf, freut mich, dass
Hallo.
Du da bist.
Grüße dich, freue mich, da zu sein.
Genau, wieder einmal sozusagen. Ich habe im Vorbereitung für das heutige Gespräch mal geschaut. Also wir haben das letzte Mal im November 2020 miteinander hier im Podcast gesprochen. Also mitten in dieser ganzen leidlichen Corona-Thematik, mittendrin in der Pandemie sozusagen. Ja. Und das wollten wir jetzt mal so als Anlass nehmen, das Ganze nochmal so ein bisschen aufzufrischen, mal zu gucken, okay, wie sind wir eigentlich da durchgekommen? Gibt es irgendwelche Folgeschäden sozusagen oder vielleicht auch gute Aspekte, die wir als Wasserball Deutschland, Sport Deutschland da mitnehmen können? Ja, und haben nochmal so ein paar andere Themen uns überlegt. Und da freue ich mich total darauf, jetzt mal einen neuen, aktuellen Eindruck oder eine Meinung von dir zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir schießen einfach mal gleich mit dem leidigen Thema Corona los. Damals war es die Überschrift Corona im Wasserball. Es war, ist und bleibt schwierig. Wie würdest du diese Schlagzeile im Nachhinein sehen? Also passt das noch? Hat das gepasst oder kam es anders, als du dachtest?
Ich glaube, zur damaligen Zeit hat es ganz gut gepasst, da wir ja letztendlich auf eine Situation gestoßen sind, wo keiner in irgendeiner Form Ahnung hatte, was da auf uns zukommt, wie das läuft. Und so haben wir halt uns letztendlich so indirekt wie die Politik auch immer ein bisschen da mitgehangelt. Und immer kamen wieder neuere Erkenntnisse, dann war das wieder was anderes, dann war das wieder, dann hat man wieder versucht, sich dran anzupassen. Wir haben ja auch dieses Hygienekonzept, was wir damals, der Sven Schulz und ich, verfasst hatten und das dann nachher in späterer Zeit dann an den Wasserballausschuss oder an den Liga-Ausschuss oder wie das heißt, ging, auch immer wieder erneuert, wieder angepasst, auch dann von gewissen Dingen her reduziert, wo wir am Anfang viel, viel strenger waren. Ja, und ich glaube, wir sind im Nachhinein gesehen, sind wir durch die ganze Situation ziemlich gut durchgekommen. Wir haben keine Infektionen produziert oder sind hervorgegangen aus irgendwelchen Wettkämpfen, aus Spielen, aus Turnieren, sondern die Infektionen, die da waren, die waren halt aus dem Trainingsbetrieb, aus dem normalen Alltag, wo sich die Leute halt angesteckt haben. Das konnten wir auch nicht verhindern, aber ich glaube, wir sind da so, wie wir das gemacht haben, auch wenn wir immer viele Kritiker hatten und immer wieder Kontrapunkte kamen und schlimmstenfalls wurde ich dann auch mal als Vernichter des deutschen Wasserballsports bezeichnet.
So drastisch, okay.
Also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie mein Herz am Wasserball hängt. Und aber es ging.
Und das mit den negativen Stimmen, ne, was du sagtest, eingangs wie die Politik, ne? Also das kann man ja, hört sich so ein Stück weit an, als wenn man das eins zu eins ein bisschen vergleichen kann, ne?
Ja.
Also irgendwer muss das entscheiden, ob das jetzt irgendwie alles richtig war in einer Situation, die vorher noch nie da war, war es quasi sowieso immer erst später.
Naja, das war halt, muss auch ganz ehrlich sagen, als mich Sven angesprochen hat und wir haben das Ganze dann überlegt und habe ich gesagt, ja, mit dem hygienebeauftragten Arzt kann ich gern machen. Da bin ich, glaube ich, etwas blauäugig in diese Sache reingegangen. Da ich die ganze Sache unterschätzt habe, was da auf uns zukommt in der Gesamtsituation. Und letztendlich auch, wie viel Widerspruch man dann doch irgendwo immer wieder erfährt, ja. Klar, es sind Menschen, es sind verschiedene Meinungen, das ist ja in der Politik genauso oder mit allem im Leben. Aber es ging letztendlich um die Gemeinschaft der Sportler und Sportlerinnen. Und Ziel letztendlich aus dieser ganzen Situation, von der man ja dann nachher auch nicht recht wusste, wie lange geht es jetzt 1 Jahr, geht es 2 Jahre, 3 Jahre, da letztendlich gut und sauber rauszukommen mit wenig Ausfällen. Also wenn man so auch vergleicht mit anderen Sportarten, wo auch viele Leistungssportler dann aufgrund von Corona letztendlich ihren Sport aufgeben mussten mit Herzerkrankungen oder Zusatzerkrankungen oder Long-Covid oder sonstigem, ja, ist mir also bei uns jetzt nichts bekannt. Also ich lasse mich da gern korrigieren, aber so jetzt, was meinen Wissensstand betrifft, haben wir da gar keine Einbußen gehabt. Und wir haben eine Olympia-Qualifikation gespielt. Das war auch eine dementsprechende Vorbereitung, die wir da unter Quarantäne in Warendorf und ja, sonst waren wir ja eigentlich nirgends. Wo war noch mal Montenegro geplant, was wir dann gecancelt haben, nachdem da das Hotel nicht isoliert war und sonstiges. Ja, dass es nicht geklappt hat, Pech, schade. Aber ich glaube, von dem, wie wir es angegangen sind, war es korrekt. Und ich muss im Nachhinein sagen, so viele Nasen und Rachen, die ich in dieser Zeit abgeschnitten habe, ja, auch aus Georgien, aus, was haben wir noch, wir haben so ein paar Gäste gehabt, die dann auch immer da waren, zum Abstreichen und zum Testen. Und dann haben wir das auch so, war damals der neu gewählte Präsident und Vize waren dann da, die wurden genauso der Tortur unterzogen. Ja, also ich kenne mittlerweile einen Großteil der Nasen des deutschen
Nicht nur die Personen persönlich, sondern auch
Genau, sondern die Naseneingänge, ja.
die Nasen- und die Racheneingänge sind auch noch bekannt. Ja, also früher hätte man dann sagen können, okay, damit kann man so wetten, das gehen. Ist nicht mehr. Ne? Also das wäre eine Wette gewesen. Also
Aber klar, im Nachhinein gestaltet sich das alles dann immer ganz anders, als es in der Situation war. Das sieht man ja auch jetzt, was die politische Seite angeht, wobei man da jetzt natürlich zu Recht kritisieren muss, dass es von politischer Seite zu wenig aufgearbeitet wurde oder wird. Also man sollte schon gucken, was lief gut, was lief weniger gut. Was sollte man, wenn sowas wiederkommt? So Gott will, ich hoffe nicht. Aber wir sitzen, es sind ja immer wieder irgendwelche Dinge, die da aufkeimen und dass sowas unter Umständen wieder passieren kann, dass man da einfach viel besser gerüstet ist. Und ich glaube, das müssen wir auch indirekt von unserer Seite ein bisschen machen, dass wir jetzt vom DSV aus, dass wir wissen, wenn tatsächlich sowas kommt, wie reagieren wir da oder was machen wir? Gehen wir wieder so scharf vor oder aber das ist natürlich auch wieder abhängig dann, wie äußert sich das ganze Ding, ja? Wie gefährlich, wie ansteckend, etc. Also, das sind ja immer so viele Faktoren dabei, die wir da, glaube ich, nicht im Vorfeld nicht einschätzen können.
Ja, aber grundsätzlich, sagtest du ja schon, sind wir relativ gut durch die ganze Geschichte durchgekommen. Gibt es denn Sachen, sage ich mal, die sich jetzt bis heute, naja, so ein Stück weit gehalten haben? Also irgendwelche Maßnahmen, wo man früher sagte, okay, brauchen wir nicht oder hat vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen keiner dran gedacht, die dann in diesem Hygienekonzept aufgetaucht sind oder aufgenommen werden mussten aus dem aktuellen Anlass? Die bis heute geblieben sind. Also gibt's da so ein, zwei Punkte?
Also ich glaube, Corona ist eigentlich noch, es ist noch existent, ja, und es wird aber, glaube ich, nicht mehr so als präsent betrachtet. Man testet jetzt auch nicht mehr oder nur, wenn tatsächlich was wäre. Also ich muss sagen, mich hat es dann nach 4 Jahren auch noch mal erwischt in der Klinik und ich war jetzt auch nicht so, habe da an nichts gedacht, beziehungsweise gedacht, halt eine Erkältung war die Zeit. Und auf Drängen meiner Frau habe ich mich dann getestet und bin dann schier vom Stuhl
Und
gefallen, als ich gesehen habe, boah, Corona, dann habe ich gleich
zwei Striche,
nachgetestet.
jawohl.
Ja, und dann war es trotzdem so, ja, und habe dann wieder, wie das letzte Mal auch, meine Frau dann wieder angesteckt. Die hat es natürlich immer gleich heftiger als ich. Bei mir war es, ich denke, bei mir war nachher die bakterielle Infektion das Schlimmere, ja. Es ist nur so, wenn man es heute hat oder jetzt im Sportbereich, denke ich, man sollte zumindest mal testen, ob man positiv ist, dass man einfach in der Zeit, wo man positiv ist, dann halt keinen Kontakt sucht, dass man wieder andere mit ansteckt oder so. Aber so diese ganzen Maßnahmen, die wir früher mit Mundschutz und Tod und Teufel, ich glaube, da ist man heute auch legerer. Wir sind auch relativ, man muss sagen, sehr gut vom Impfstatus her und vom Immunstatus, was viele Leute haben es ja gehabt. Es gibt eigentlich wenige, die es dann nicht gehabt haben. Und da ist es letztlich, ist es wie eine Grippe auch. Und es
Ja, aber
wäre.
komischerweise ist es tatsächlich so, dass man das aktuell immer mal wieder hört, ne? Also bei meiner Frau in dem Kollegenkreis oder Kolleginnenkreis auch, ne? Also, aber grundsätzlich ist es ja gut, dass man dann die Möglichkeit hat, das Ganze zu testen, um dann wirklich mal zu wissen, okay, es ist halt entweder Corona oder halt eine normale Infektion, sage ich jetzt mal, ne? Ein normaler Infekt. Aber dementsprechend kann man sich dann eben auch das, was du sagst, dann verhalten, ne? Dass wenn ich halt positiv bin, dann vielleicht mal, wie gesagt, nicht ins Büro fahre, logischerweise, obwohl das ja heutzutage wahrscheinlich auch, kein Problem mehr ist, aber trotzdem, in Rücksichtnahme auf andere halt, ne? Also gar nicht mal wegen sich selber, sondern eben in Rücksichtnahme, den anderen gegenüber.
Ja, ich glaube auch, es ist generell mit den Infekten in der heutigen Zeit, wo wir unter Umständen teilweise ein bisschen laissez-faire mit umgehen. Und es ist ja nicht nur, dass man selber jetzt infiziert ist oder krank ist, sondern es geht ja auch darum, dass man andere anstecken kann. Wenn
Genau,
man
ja.
und ob man sich so viel Gutes tut, wenn man dann mit leichtem Fieber oder mit fiebersenkenden Medikamenten zur Arbeit geht oder ins Training geht, ich glaube, da sollte man einfach dem Körper dann 2, 3 Tage Ruhe gönnen
Ja.
und dass er sich damit auseinandersetzen kann und dann
Das ist halt das
wieder.
falsche Ego dann an der Stelle, ne? Also
Genau.
der falsche Ehrgeiz. Also dann lieber mal 3 Tage Pause und eben sich selber erholen, seinen eigenen Körper in den Griff kriegen, den wieder auf Vordermann bringen, aber eben auch andere nicht zu gefährden, ne? Ich meine, wenn das dann hinterher rauskommt und man als Trainer dann irgendwie hört, ja, ich hatte Corona, war aber dann noch 3-mal beim Training, 2 Wochen später ist dann ein Punktspiel und die Hälfte der Mannschaft lief flach, ne? Also das sind dann so Effekte, die man dann nicht so gut findet. Aber jetzt waren wir ja gerade beim Testen, was mir dabei gerade einfällt. Ich sag mal, dieser Virus hat sich ja vielleicht auch weiterentwickelt. Und der ein oder andere hat ja jetzt ja vielleicht noch Corona-Tests zu Hause oder kauft es in der Apotheke. Ist das denn immer noch so, dass die das dann auch erkennen? Also, dass diese Tests funktionieren? Oder kann es auch sein, dass die nicht funktionieren, weil sich der Virus weiterentwickelt hat?
Also ich glaube, etwas, oder man muss halt immer ein bisschen gucken von den Tests her, wie die von der Sensitivität und von der Spezifität her sind. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet und sich einen guten Test kauft, ja, der deswegen jetzt nicht unbedingt viel teurer sein muss, dann hat man, glaube ich, immer noch ganz gute Chancen, wenn man positiv ist, dass die anschlagen. Ja. Ich glaube, der Grund, die Grundsubstanz oder die Grundstruktur, die da angesprochen wird, dass die dann immer noch ausschlägt. Ja. Klar, kann natürlich auch sein, man hat Tests und ist negativ. Ja. Ich war damals so beeindruckt, wir waren ja in Israel damals mit der U17 Mädels bei der EM und waren vorher in Ungarn zur Vorbereitung und sind dann nach Israel geflogen und schon bei der Ankunft waren zwei so. Ja, so ganz leicht hat man ja gedacht, naja, gucken wir mal. Und dann ging das aber relativ rasch und rasant. Und dass wir dann plötzlich 5 oder 6 Infizierte hatten. Und oder nach 5 mussten wir es ja halt melden bei der Länder. Und dann haben die dann übers israelische Gesundheitsamt kam dann einer und der hat uns dann abgestrichen. Und der hat dann so vorne ein bisschen an der Nase gepopelt und so ein bisschen am Rachen was gemacht. Dann sage ich habe ich zum Sven gesagt, Sven, wir sind alle negativ, wart's ab. Und dann war ich total erstaunt, was der alles rausgefiltert hat. Also er hat wirklich alle erkannt. Und dann habe ich gedacht, naja, das sind ja schon irgendwie, ich habe mir dann auch solche Tests dort noch gekauft, wahrscheinlich vom Mossad entwickelt oder sowas. Ich weiß nicht, auf alle Fälle, die waren unglaublich, was die, also wirklich, wie die angeschlagen haben, ja. Und aber das war natürlich auch so eine Sache. Ich bin ja dann mit der Füße dort geblieben und wir haben dann gesagt, nach Rücksprache mit dem mit dem Leistungssportausschuss und allem, die noch gesund sind, fliegen zurück. Und die anderen, die waren eh unter Quarantäne, die wären eh nicht in den Flieger gekommen. Die bleiben halt da mit mir und mit der Physio. Und wir betreuen die und fliegen dann mit denen zurück. Und das haben wir dann auch ganz gut hingekriegt, haben alle auch wieder gesund mitgenommen. Und ja, aber sowas konnte natürlich zu der damaligen Zeit auch passieren. Ja. Und dann war natürlich immer die Frage, wer bleibt da? Wer geht nicht? Wir hatten dann teilweise auch mal bei der U15 Diskussionen, wo es hieß, da sollen dann die Eltern kommen. Ja, ich denke, das kann man nicht machen. Ja. Zumal das damals zu einer Zeit war, als wir bei 50, 100 uns schon verrückt gemacht haben und da zu der Zeit herrschten 600, 500, 600 von den Zahlen her. Und ja, ich denke, da sind wir schon im Verband, auch in der Pflicht, wenn wir sowas machen, dass wir dann auch die Konsequenzen abfangen müssen. Und dann denke ich, es ist in meiner ärztlichen Pflicht, da auch da zu bleiben und die Sportler und Sportler oder Sportlerinnen zu betreuen und zu gucken, dass die dann alle auch wieder gesund zurückfliegen.
Ja, und wo wir gerade bei dem Thema international sind, ich meine, das Thema gab es jetzt, haben wir nun gerade schon an dem Beispiel gehört, international logischerweise auch. Hat man da sich vielleicht auch entweder auf medizinischer, ärztlicher oder Betreuungsseite mal ausgetauscht oder stehen wir da besser oder schlechter da? Also gibt es da Länder, von denen wir vielleicht auch noch irgendwas was mitnehmen konnten oder können oder gelernt haben an der Stelle? Also wie stehen wir da im internationalen Vergleich da?
Ich glaube, aber das kann ich jetzt wirklich nicht belegen, dass wir da ganz gut dastehen zu den Infektionen, zu den Infektionszahlen. Die anderen Länder haben es natürlich, wenn man jetzt, glaube ich, Serbien oder auch Kroatien, Montenegro oder solche Länder sieht, die haben das, glaube ich, nicht so eng gesehen. Ja? Mhm. Aber die haben natürlich auch einen anderen Pool, auf den die zurückgreifen können. Ja? Wenn bei uns nach den, sagen wir, wenn man es jetzt auf die Nationalmannschaftsebene bezieht, wenn bei uns dann plötzlich, sagen wir mal, 3, 4 Leute aus dem ersten Bereich wegfallen, dann kommt halt,
wird's schon
was
enger.
Hinterher kommt, ja, oder dann können wir nicht sagen, ja, dann holen wir die nächsten 3, die haben die gleiche Leistungsstärke, ja. Da kommt dann schon, glaube ich, wieder ein Abfall und ja, bei denen hat der Sport einen anderen Stellenwert, die verdienen teilweise oder verdienen als Sportler mehr als wie jemand, der ein Hochschulstudium hat und promoviert ist und damit zählt das Geld natürlich und nicht die Gesundheit oder der Rest. Mhm. Und ich habe eine Studie, da hat mich ein Schweizer damals kontaktiert. Da war die, ich glaube, U18 beim Prino Cup oder wie der heißt. Und da war Südafrika dabei. Und dann waren mehrere infiziert von den Ländern und auch die Schweizer. Und von uns waren es, glaube ich, 3 Mädels. Und dann hat er mich kontaktiert. Die haben damals eine Studie aufgelegt und dann haben wir halt da Daten dazu geliefert.
Okay.
Die habe ich dann nachher auch gekriegt. Und ja, es war damals, als die Omega-Variante oder was dann plötzlich aufkam.
Haben denn, also sowohl der DSV vielleicht, aber auch als die World Aquatics neuerdings, so als oberstes Dach der ganzen Wasserball- oder Sportgeschichte, gibt es da Dinge, die seitdem geändert wurden in den Regularien?
Also vom DSV her haben wir jetzt das Hygienekonzept besteht nicht mehr, das ist jetzt alles wieder frei. Ist jetzt so wie vorher auch und von den internationalen Sachen ist es halt so, wenn jemand positiv ist, dann wird er halt isoliert. Hm. Also da ist Corona jetzt auch nicht mehr irgendwie ein Thema, wie es damals war. Ja.
Ja, also man weiß, also das ist ja wie im normalen Leben auch, man kann damit einfach viel, viel besser umgehen, ne? Also man weiß genau, was einen erwartet sozusagen, welche Ausmaße das vielleicht auch hat, aber ja, also hätte ich jetzt auch so erwartet an sich. Aber gibt es denn Dinge, sagtest du eben gerade schon, man muss das Ganze so ein bisschen sowohl gesamtpolitisch als auch innerhalb des Sports so ein bisschen aufarbeiten oder besser aufarbeiten, als das bisher vielleicht passiert ist. Was sind denn so ein, zwei vielleicht wichtige Punkte, die man dann für nächstes Mal ja besser vorbereiten müsste, damit man da nicht wieder in so ein offenes Messer läuft wie beim letzten Mal?
Naja, einmal, dass man, glaube ich, schneller reagiert oder auch darauf reagiert und nicht sagt, jetzt warten wir erstmal, was kommt, sondern dass man unter Umständen einen ja, Plan, Notfallplan, Plan A, Plan B in der Schublade hätte, wo man sagt, okay, wenn tatsächlich sowas nochmal auftreten würde, wie gehen wir vor, was canceln wir, was canceln wir nicht und dass man da so eine gewisse Handhabe hat und auch, dass es dann auch ja, eher ein Zusammenarbeiten ist. Ich glaube, wenn man da alle, wenn alle mitmachen und alle zusammenarbeiten, kann man das Ding, glaube ich, schneller und besser in die richtige Richtung, als wenn sich einige auf den Schlips getreten fühlen und meinen, da geht es nicht oder sei nicht oder das kann man nicht machen. Ja, da hat man natürlich immer wieder Sache oder was wir sollen sagen, Leute, die halt nicht mit konform gehen. Und es wird immer so sein, dass einige damit nicht einverstanden sind. Aber man muss ja für die große Allgemeinheit dann auch einen Konsens finden. Ja, das ist wie bei Medikamenten auch. Die wirken halt bei 90%, aber es gibt halt auch 10%, wo sie nicht wirken. Und die sind dann halt enttäuscht. Aber mein Gott, so ist es halt.
Ja, aber wenn man das Ganze jetzt mal auf den Sport bezieht oder wenn ich mir das jetzt mal so für den Wasserballsport überlege oder mir anschaue, dann wäre es natürlich, ich sag mal, im Moment ja ein ganz guter Zeitpunkt, so wie du sagst, sich einfach vielleicht auch mit den Beteiligten von damals, also von vor 2, 3, 4 Jahren hinzusetzen und zu sagen, nu, pass auf, also wir machen jetzt hier mal nicht nur einen Arbeitskreis, wenn die Hütte brennt, sondern wir machen vielleicht auch mal irgendwie, setzen uns mal zusammen und arbeiten das gemeinsam auf, was ist jetzt gut und was ist schlecht gelaufen, damit wir eben beim nächsten Mal besser vorbereitet sind.
Das wäre sicher.
Vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber das wäre doch jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, ne, mit den ganzen Erkenntnissen, die man hat. Die Leute sind noch da, weitestgehend. Also das wäre ja eigentlich so für mich jetzt zumindest so als Außenstehender der nächste ja, denkbare beste nächste Schritt.
Ja, aber es ist dann wie bei allem auch, es ist vorbei, wie bei der Schwangerschaft auch,
Da
wenn die
will ich
Frau
nichts
dann
mehr von hören, ne?
das Kind kriegt, dann schreit, sagt sie, sie will nie wieder Kinder haben und dann richtet die Natur das so ein, dass sie dann das plötzlich irgendwann wieder vergisst und dann beim zweiten, kurz davor, erinnert sie sich dann wieder, ja. Und so denke ich, ist es mit allem anderen auch. Also es wäre schon eine gute Sache, wenn man sich einfach mal neutral zusammensetzt und sagt, jetzt, was haben wir denn eigentlich aus der ganzen Geschichte gelernt? Und was können wir, wenn wieder sowas kommt, wie können wir da reagieren, auch auf, mit Rücksicht oder auf unsere Sportler und die Trainer und Betreuer und alles, dass wir da wirklich einen guten Ansatz hat und wo jeder sagen kann, ja, da kann ich eigentlich mit umgehen, da kann ich mit leben.
Ja, aber vielleicht können wir dann ja heute so ein bisschen Denkanstoß geben. Also vielleicht kommt der ein oder andere ja vielleicht dann doch mal auf die Idee, sich proaktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ne, um hinterher nicht dann wieder sagen zu müssen, ich bin dagegen. Also es ist ja nichts Schlimmes, wenn ich dagegen bin oder mit irgendeiner Meinung vielleicht nicht hundertprozentig konform bin, aber dann muss das Ganze halt konstruktiv irgendwie gelöst oder aufgearbeitet werden, ne? Und man kann sich auch austauschen. Es kann ja auch gute Gründe geben, warum jemand gegen etwas ist. Ne? Aber naja, also unser Aufruf, das entnehme ich jetzt so. Also eine Aufarbeitung wäre aktuell ganz schön, wenn man das hinbekommen würde. Genau, aber apropos Aufarbeitung, dieses Ganze, ich weiß nicht, ob nur das jetzt dazu geführt hat oder andere Aspekte auch, bist du ja neuerdings Mitglied im, wie heißt es so schön, Sports Medicine Committee. Ja, von der World Aquatics, also vom Weltverband. Vielleicht magst du uns dazu was erzählen, was es damit auf sich hat.
Naja, das ist halt eine medizinische Kommission, die sich aus mehreren Ärzten zusammensetzt, weltweit. Also es ist der Vorsitzende, oder der Chair von dieser Kommission, das ist der Kees van der Hogenband, das ist der Vater von dem früheren Peter, früheren Schwimmer Peter van der Hogenband. Dann ist ein Ungar, das ist, glaube ich, der Co-Chair, und dann ist ein Neuseeländer dabei, ein Amerikaner, eine Amerikanerin, das ist, was haben wir noch alles, ein Chinese, ein Iraner, eine Ägypterin, eine Israelin und meine Wenigkeit. Ja, also wir sind so, glaube ich, 9 oder 10 Leute. Und da geht es jetzt letztendlich mehr auch um so gewisse wissenschaftliche Bereiche, die halt den Wassersport betreffen. Da ist jetzt momentan laufen so Sachen bezüglich der Wassertemperatur bei den Freiwasserschwimmern. Da waren jetzt Studien in USA, was die da gemacht haben, um zu gucken, ab welcher Temperatur man überhaupt ins Wasser kann und wie sich das dann auswirkt auf den Organismus, wobei da, glaube ich, auch noch immer Diskussionsbedarf besteht anhand jetzt der Studie und anhand der Sportler. Und es war dann halt auch im Pool eine Geschichte, wie sieht es dann jetzt im Vergleich zum Freiwasser aus. Da sind jetzt da die europäische Medical Commission, die wollen jetzt, machen glaube ich jetzt auch irgendwie eine Studie nochmal in dieser Richtung. Und dann das nächste Projekt, was läuft, ist mit Jugendlichen, wie man die Jugendlichen einbinde oder wie die Entwicklung laufen soll, was ist da wichtig, auf was sollte man achten. Über solche Dinge wird da halt diskutiert oder auch Prophylaxe, was kann man prophylaktisch machen. Und dann sind wir halt auch immer bei Sportevents dabei, quasi als Medical Delegate und überwachen halt. Das ist dann mehr eine beratende Funktion, also ich muss da jetzt nicht als Arzt tätig werden, aber ich überwache halt so super als Supervisor die medizinische Geschichte. Funktioniert das alles? Wie sind die Abläufe? Wie ist das geregelt? Das wird dann halt vorher auch nochmal besprochen und so, und dass da alles funktioniert. Und bis jetzt war ich, also ich bin jetzt, habe jetzt meinen ersten offiziellen Einsatz in Budapest vom 8. bis 16. Dezember. Da sind die Schwimmweltmeisterschaften der 25-Meter-Bahn und da sind wir auch ein größeres Team. Und ja, ich wäre in Malta dabei gewesen, für bei der U16. Da habe ich ja vom Arbeitgeber nicht freigekriegt, genauso dieses Langstreckenschwimmen in oder Freiwasserschwimmen in Sardinien haben wir auch nicht freigegeben. Insofern ist das jetzt mein erster offizieller Part, den ich da jetzt im Dezember mal mitmache. Und und ansonsten finden da mal gelegentlich Videokonferenzen statt und meistens so Zeiten, wo man dann Neuseeland und alles
also in den Überlappungszeiten, ne, wo es für alle am besten passt.
Genau.
So als Deutscher wahrscheinlich immer entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends.
Ja, wobei für die Neuseeländer und oder USA ist es natürlich dann immer wieder blöder, weil die natürlich dann eher in den Morgen- oder Nachtstunden, wo es bei uns dann eher wieder passt.
Ja. Es ist ein Geben und ein Nehmen, ja, was das angeht.
Genau.
Was mal beim Thema Wasserqualität, also wenn du gerade das Thema Wasserqualität, ist denn dann sowas wie in Paris mit dem Triathlon, mit dem Wasser in der Seine auch so ein Punkt, wo so eine Kommission dann irgendwie zu Rate gezogen wird oder irgendwas mit zu tun hat?
Also ich habe eigentlich gedacht, dass da was kommt vielleicht, aber da war bisher noch nichts.
Okay.
Also ich glaube, das wird dann eher vom Olympischen Komitee, dann von dieser, die haben ja auch so eine medizinische Abteil oder medizinische Kommission, wird es dann eher da besprochen. Also wir sind dann eigentlich mehr für die anderen Wettkämpfe, Weltmeisterschaften, alles, was halt unter World Aquatics oder früher FINA lief, zuständig.
Ja, ja, macht natürlich auch Sinn. Ne? Jetzt beim drüber reden macht es das Sinn, dass natürlich dann sowas eventuell auch dann durch diese ganzen Funktionen oder Bereiche, Teams, die es dann halt durch die Olympische Kommission dann gibt, dass die dann was Ähnliches haben, eben abgedeckt werden, ne? solche Themen. Aber das ist so das Naheliegendste aus der Vergangenheit, was mir so zum Thema Wasserqualität eingefallen ist. Ne? Dass da das Thema bei dem Triathleten dann so war.
Yeah, I'm through.